ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Ich grüße Sie. Wenn kommenden Sonntag in Berlin gewählt werden würde, läge die Linke auf dem ersten Platz. Das geht aus dem aktuellen Berlin-Trend von Infratest DIMAP im Auftrag der ARD hervor. Es ist die letzte repräsentative Umfrage vor der Wahl in 10 Tagen. RBB 24 Landespolitikreporterin Pauline Pieper mit Einzelheiten.
Die Linke legt leicht zu und liegt nun mit 21% vorne. Dahinter folgt die CDU mit 20%, die leicht verliert. Die AfD steht unverändert mit 18% an dritter Stelle. Die Grünen verlieren etwas und landen bei 16%. Die SPD gewinnt etwas und liegt bei 12%. Das BSW kommt unverändert auf 4%. Die Ergebnisse haben eine mögliche Schwankungsbreite von 2 Prozentpunkten. In der repräsentativen Erhebung wurden zwischen Montag und Mittwoch dieser Woche insgesamt rund 1.500 Personen befragt. Die jüngsten Ermittlungen gegen SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach wurden erst am späteren Mittwochnachmittag bekannt und hatten deswegen weitgehend keine Auswirkungen auf die Ergebnisse. Rund 2 Drittel der Befragten gab an, schon zu wissen, welche Partei ihre Stimme bekommt. Die anderen sind entweder noch unentschieden, wen sie wählen wollen, oder tendieren dazu, gar nicht zu wählen. Mit diesem Wahlausgang hätte der aktuelle Senat aus CDU und SPD keine Mehrheit. Möglich wären 3er-Bündnisse unter Führung der Linken oder der CDU. 23% der Befragten würden Linken-Kandidatin Elif Eralp für eine gute regierende Bürgermeisterin halten, dicht gefolgt von CDU-Kandidat Stefan Evers, den 22% für einen guten Landeschef halten würden. Deutlich dahinter liegt Werner Graf mit 11%. Auch kurz vor der Wahl bleibt es dabei, dass die meisten Kandidierenden überwiegend unbekannt sind. Gut die Hälfte der Befragten tut sich schwer, die Spitzenkandidierenden von CDU, Linken und SPD überhaupt zu bewerten. Die Kandidaten von AfD und Grünen können sogar jeweils 2 Drittel der Befragten nicht bewerten, weil sie nicht oder zu wenig kennen.
Pauline Pieper aus der landespolitischen Redaktion zum letzten Berlin-Trend vor der Wahl in 10 Tagen. Und die Berliner SPD plagt in der heißen Wahlkampfphase eine sicherlich ungewünschte Aufmerksamkeit. Ihr Spitzenkandidat Steffen Krach steht unter Druck. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen ihn. Gestern ließ er unter anderem seine Privatwohnung durchsuchen. Bei einer Pressekonferenz heute sagte Krach, es gehe um den Vorwurf der Bestechlichkeit. Er wies alle Vorwürfe von sich. RBB 24 Landespolitikreporter Jan Menzel.
Steffen Krach ist die Anspannung der letzten Stunden anzusehen. Der SPD-Spitzenkandidat will sich auf einer Pressekonferenz in der Berliner SPD-Zentrale erklären. Er will kämpfen für einen Wahlerfolg seiner Partei. Aber Krach kämpft an diesem Tag auch mit den Tränen, als er berichtet, wie die Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft ihm das Handy während eines Gesprächs aus der Hand gerissen hätten und sogar unter dem Bett seiner Kinder nach Beweismitteln gesucht hätten. Vor allem aber will der SPD-Spitzenkandidat eines klarstellen.
Der Vorwurf der Bereicherung trifft mich persönlich sehr.
Konkret geht es um eine Parteispende eines Unternehmers aus Hannover, der sich an einer Auftragsvergabe für ein Projekt im Gesundheitsbereich in Lehrte bei Hannover beteiligt hatte. Krach war an dem Projekt als Regionspräsident und als Aufsichtsratschef des kommunalen Krankenhauskonzerns beteiligt. Dieser Unternehmer bekam letztlich nicht den Zuschlag für das Projekt, aber er spendete am 29. Dezember 2025 9.900 Euro an die Berliner SPD. Diese Spende sei ihm als Landeschef gemeldet worden, so Krach, und er habe umgehend reagiert.
Ich habe am 7. Januar 2026 um 15.11 Uhr die Information durch den Landesgeschäftsführer über diese Spende bekommen. Am 8. Januar um 6.45 Uhr, also keine 24 Stunden später, habe ich per Mail die Weisung erteilt, dass diese Spende nicht angenommen werden darf.
Allerdings machte Krach den Vorgang seinerzeit nicht öffentlich. Er habe die Sache mit der Rücküberweisung als erledigt betrachtet, sagt er heute. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft haben die Spende und den Umgang damit aber nun ganz oben auf die politische Tagesordnung katapultiert, weiß auch Linken-Fraktionschef Tobias Schulze.
Ja, die Staatsanwaltschaft wird sich nicht an Wahltermine halten. Trotzdem ist es natürlich etwas, was jetzt für ein politisches Erdbeben gesorgt hat, ob beabsichtigt oder nicht.
Was auffällt, ist, wie zurückhaltend sich die politischen Mitbewerber in der Angelegenheit verhalten. Er habe Vertrauen in die Behörden, lässt sich CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers zitieren. Grünen-Fraktionschef Werner Graf verweist ebenfalls auf die laufenden Ermittlungen und Alexander King vom BSW betont.
Naja, der Verdacht der Bestechlichkeit ist natürlich sehr schwerwiegend, ganz besonders in der Politik. Und dem muss man nachgehen, dem wird ja auch nachgegangen. Aber zunächst mal gilt natürlich die Unschuldsvermutung.
Und auch die Spitzenkandidatin der Berliner AfD, Christine Brinker, vermeidet scharfe Töne.
Ich persönlich hoffe, dass sich diese Vorwürfe nicht bewahrheiten, weil wenn das so wäre, wäre das ein weiterer Schlag auch ins Gesicht der Bürger. Es würde wieder das Vertrauen in die Politik maßgeblich beeinflussen und das wollen wir ja gerade nicht, das können wir ja gerade nicht gebrauchen.
Wie die zurückgegebene Spende und die Ermittlungen die Wahl beeinflussen, wird sich zeigen. Die Berliner SPD hat Krach nach einer ersten Schockstarre demonstrativ den Rücken gestärkt und Steffen Krach hat angekündigt, dass er sich weiter mit ganzer Kraft in den Wahlkampf stürzen will.
Soweit aus der landespolitischen Redaktion Jan Menzel. Bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt ist die CDU bekanntermaßen abgesackt auf nur noch 17,2% und der AfD fehlen nur 3 Stimmen zur absoluten Mehrheit. Diese Zahlen lassen viele Mitglieder der CDU nicht kalt. Bundesweit wächst die Unruhe, auch in Brandenburg. 33 CDU-Mitglieder aus der Gemeinde Großbeeren im Teltow-Fläming-Kreis haben einen Brandbrief an Bundeskanzler Friedrich Merz unterzeichnet. Die CDU brauche jetzt Klarheit, Verlässlichkeit und erkennbare Kurskorrekturen, schreiben sie. RBB 24 Landespolitik-Reporter Thorsten Südow mit Einzelheiten.
4 Seiten lang ist der Weckruf aus Großbeeren an Bundeskanzler Friedrich Merz. Er beschreibe die Stimmungslage der CDU-Mitglieder vor Ort, sagt Pressesprecher Stefan Schäfer.
Naja, bei uns in der Basis brodelt es, kann man schon sagen, aber wir merken es viel mehr noch auf der Straße. Wir werden oft von Bürgern angesprochen, wir gehen oft in den Bürgerdialog und die Leute, die uns hier wählen, die sagen, sie wählen uns, weil sie hier sich verstanden fühlen. Aber in der Bundespolitik wählen sie komplett was anderes.
Die Union verliere Glaubwürdigkeit. Das Ergebnis der Landtagswahl am Sonntag in Sachsen-Anhalt sei kein Betriebsunfall, heißt es in dem Brief an Merz.
Der Hauptkritikpunkt von uns ist eigentlich, dass der Bundeskanzler viele von seinen Wahlversprechen nicht einlöst und eine Politik fährt, die Bürger nicht mehr haben wollen. Ganz großes Thema ist Migration, aber auch die Umweltpolitik. Wir müssen gucken, dass wir in dem Sozialstaat wieder eine vernünftige Ordnung finden. All das wird nicht so umgesetzt, wie der Bürger es möchte. Wir sehen, dass die AfD immer stärker wird. Wir als CDU werden immer schwächer und dem müssen wir entgegenwirken.
Die 33 CDU-Mitglieder aus Großbeeren fordern nicht den Rücktritt von Friedrich Merz. Sie verlangen aber, dass die CDU zu Klarheit und Verlässlichkeit geführt wird. Die Union dürfe nicht den Weg in die Bedeutungslosigkeit einschlagen. Unterschrieben hat den Brief auch Martin Wonneberger. Seit etwa einem Jahr ist er Bürgermeister von Großbeeren. Wonneberger kritisiert unter anderem das Abarbeiten an der AfD.
Das muss betont werden. Welche Lösung habe ich, um dieser Herausforderung zu begegnen? Und da interessiert mich nicht, was der politische Gegner hat. Und das ist, glaube ich, der ganz große Fehler, dass sich die ganzen Debatten nur sozusagen an einer Partei stattgefunden hat. Und nicht danach, was können wir machen, um das Leben der Menschen besser zu machen.
Zum kritischen Brief an Friedrich Merz haben die Großbeerener CDUler viele zustimmende Mails, nicht nur aus Brandenburg, erhalten. Der CDU-Landesvorstand will nicht mit einem Interview auf die Wortmeldung aus Großbeeren reagieren. In einer schriftlichen Erklärung von Generalsekretär Julian Brüning heißt es:
Ich finde es durchaus legitim, dass sich unsere Mitglieder mit einem solchen Brief ein Ventil gesucht haben. Er spiegelt vielerorts die Stimmung an der Basis wieder. Zugleich zeigt er, dass sich unsere Mitglieder einbringen und die Zukunft unserer Partei aktiv mitgestalten wollen. Fakt ist, das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt muss gründlich aufgearbeitet werden.
Sollten die Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin am übernächsten Sonntag zum weiteren Debakel für die Union werden, dürfte es nicht bei einem Brandbrief bleiben.
Aus der landespolitischen Redaktion in Potsdam, Thorsten Südow. Heute Vormittag 11 Uhr, da hat sicher auch Ihr Handy gepiept. Draußen heulten die Sirenen. Es war wieder bundesweiter Warntag, wie jeden zweiten Donnerstag im September. RBB 24 Inforadio-Reporterin Juliane Kowolik hat den Warntag am Berliner Alex miterlebt.
Punkt 11 Uhr verstummen plötzlich die Gespräche an der Weltzeituhr am Alexanderplatz. 30 polnische Jugendliche hören auf zu scherzen und Fotos zu machen, alle gucken auf ihre Telefone. Denn egal, ob die Geräte vorher auf leise oder sogar lautlos gestellt waren, jetzt dröhnen sie in voller Lautstärke. Die meisten Menschen drücken die Warnung schnell weg, ohne sie genau zu lesen. Einige Touristen aus Korea wundern sich, was hier vor sich geht. Als etwas später auch noch Sirenen aus der Ferne losheulen, beschreiben sie mir die Stimmung als bedrohlich. Lisa aus Neukölln wurde vom Probealarm in der U-Bahn überrascht auf dem Weg zur Arbeit.
Das war so ein bisschen schräg, dass auf einmal alle Handys gleichzeitig klingeln. Kurz erschrocken. Ich habe zwei Handys, also ein Diensthandy und ein normales Handy. Und die haben halt beide geklingelt. Da hätte ich, glaube ich, zu Hause mich mehr erschrocken einfach. Aber in der U-Bahn, dadurch, dass es überall geklingelt hat und laut war und alle so ein bisschen verwundert waren und dann aber auch irgendwie alle die Handys in der Hand hatten, war es dann irgendwie okay.
Auch Frank Deppe aus Lippstadt in Nordrhein-Westfalen war in der U-Bahn und hatte den Probealarm erwartet. Ihn beschäftigt die Frage, was er im Ernstfall getan hätte.
Also es ist eine Ausnahmesituation, aber vielleicht gehört zu dem Warntag vielleicht noch dazu, vielleicht noch mal ein paar Hinweise zu geben, was tue ich dann. Also U-Bahn ist jetzt klassisches Beispiel. Ja? Bleibe ich in der U-Bahn-Station, weil wir kennen es aus der Ukraine, ist eigentlich ein sicherer Platz, oder was tue ich? Und ich glaube, dass bestimmt 3/4 der Leute keinen Plan hätten, nicht vorbereitet werden im Kopf.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe schreibt, dass man den Warntag nutzen sollte, um persönliche Notfallvorräte zu überprüfen. 45 Minuten nach dem ersten Alarm erschien dann eine Entwarnung als Meldung auf den Telefonen, diesmal ohne lautes Piepen. Die Sirenen heulten ein zweites Mal los. In Berlin gibt es seit dem vergangenen Jahr wieder funktionstüchtige Sirenen. Heute standen rund 360 zur Verfügung, heißt es von der Senatsinnenverwaltung auf RBB-Anfrage. In den nächsten Jahren sollen weitere installiert werden, um die Bevölkerung möglichst effektiv und umfänglich jederzeit warnen zu können.
Juliane Kowolik darüber, wie der Warntag heute in Berlin abgelaufen ist.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Bendrik Moos und Silja Sodke. Ohne Smartphone geht's für viele Menschen nicht mehr. Auch nicht für die meisten Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse der Vincent van Gogh Schule in Neu-Hohenschönhausen. Zwar gibt es hier seit einem halben Jahr ein Handyverbot, doch die Smartphone-Sucht quält hier viele der Heranwachsenden. Coach Jakob Weizmann will das mit einem 4-wöchigen Kurs ändern, will ohne Verbote zeigen, was für eine Bedrohung das Smartphone darstellen kann.
Mein Ziel ist es, mit euch gemeinsam einen Weg zu finden, wie wir die Technik zu unserem Vorteil nutzen können, ohne dass sie zum Mittelpunkt unseres Lebens wird.
Die Schüler berichten erstmal von ihrem mobilen Alltag.
Ich bin schon sehr, sehr oft am Handy, also meist auch über 12 Stunden lang. Und das ist dann auch immer schwierig, dann direkt einzuschlafen zum Beispiel.
Ich würde auch sagen, dass auch wenn ich mich fertig mache morgens für die Schule, dann verbringe ich auch erstmal morgens sehr viel am Handy oder auch abends, bevor ich schlafen gehe.
Also ich fühle mich auch so ein bisschen gefangen. So. Dann sagt man noch ein Video und dann wird das 5 Videos.
Ich merke es, wenn ich sage, ich will kurz jemanden schreiben und dann bleibe ich trotzdem noch am Handy danach.
Mit dem Kurs Smartphone aus, Leben an, soll die Macht der Algorithmen über die Jugend langsam zurückgedrängt werden. Und Jakob Weizmann ist mit seinem Programm bundesweit an Schulen wohl auch deshalb so erfolgreich, weil er weiß, wovon er spricht. Er war selbst jahrelang Sklave seines Smartphones.
Ich bin persönlich aus dem Thema rausgekommen, indem ich einfach verstanden habe, was für eine unfassbare Last dieses Smartphone für mein Leben war. Einfach dieses nicht mehr impulsgetriebene, es war immer fremdgesteuert. Ich wusste gar nicht mehr, wer bin ich, was sind meine Wünsche, meine Träume, was sind meine Bedürfnisse. Und all das hat das Smartphone von mir weggenommen. Und als ich angefangen habe, wieder selbst über meine Zeit zu entscheiden, ist das Leben auf einmal wieder angegangen.
An der Lichtenberger Integrierten Sekundarschule ist man auch in das 4-Wochen-Programm eingestiegen, weil man durch das eigene Handyverbot gemerkt hat, wie schnell eine Besserung eintreten kann, wenn man handelt, berichtet Direktor Florian Hackmann.
Inzwischen haben wir festgestellt, allein dadurch, dass wir mit den Schülerinnen und Schülern, mit den Eltern gemeinsam in die Schulkonferenz, mit dem Kollegium die handyfreie Schule umgesetzt haben, dass die Schülerinnen und Schüler wieder Zeit haben. Die sprechen auf dem Pausenhof miteinander, die spielen, die sitzen in der Mensa und reden miteinander. Und das gab es viel weniger. Und viele Schülerinnen und Schüler haben auch rückgemeldet, dass sie dankbar sind eigentlich dafür, weil sie sagen, irgendwie hilft mir das schon. Und wir haben gedacht, wir müssen das weiter unterstützen.
4 Wochen lang werden nun die Lehrer die ersten 15 Minuten des Tages mit den Schülerinnen und Schülern trainieren, die Handyzeit immer ein kleines Stück weiter zurückzudrängen und das Leben reinzulassen. Jede Woche steht unter einem anderen Motto. Woche 1 Bewusstsein schaffen, Woche 2 selbst entscheiden, Woche 3 Zeit zurückgewinnen und Leben gestalten, Woche 4 verankern und mitnehmen. Heute zum Auftakt des Kurses also Bewusstsein schaffen. Die Schüler sollen in sich gehen.
Kommt nochmal zur Ruhe und macht für diese eine Minute bitte alle eure Augen zu.
Die Teenager sollen erspüren, was sie mit der Zeit am liebsten anfangen würden, die sie nicht mehr im Bannstrahl des Smartphones verbringen.
Ich möchte auf jeden Fall versuchen, mehr Zeit mit der Familie oder zum Beispiel mit meinen Geschwistern zu verbringen, weil ich das sonst eigentlich nie mache, weil man ja dann weiß, man hat gar nicht so viel Zeit im Leben, wenn man nur am Handy hängt.
Auf jeden Fall mehr mit der Familie verbringen und Freunden. Und auf jeden Fall viel Zeit mit den Großeltern verbringen.
In 4 Wochen nach Abschluss des Kurses wird man sehen, ob die Familie das Smartphone als Freizeitgestaltung tatsächlich abgelöst hat.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie wollen mehr kompakte News aus Berlin und Brandenburg? Dann gleich den Podcast abonnieren in der ARD Sounds App.